SRF 1.
SRF 1. Und ich sage willkommen im Zwischenalt hier bei uns, Marietta Tomaschett am Mikrofon. Und heute im Zwischenalt, die nächste halbe Stunde, geht es gerade zweimal um Theologen, die es mit der Kirche nicht einfach hatten. Zum einen ist da der tschechische Reformator Jan Hus, der sogar sein Leben auf dem Scheiterhaufen verloren hat wegen seinem Glauben. Und zum anderen die Regina Amicht-Quinn. Sie wäre schon zweimal fast Professorin geworden, hätte sie nur nicht über 6 geschrieben. Später hören Sie dann die Glocken von der evangelisch reformierten Kirche in Feraldorf im Kanton Zürich. Der erste Reformator, das sei im Fall nicht der Martin Luther gewesen, sondern der Jan Hus, das sagen einmal die Leute in Tschechien. Der Jan Hus ist vor 600 Jahren als Ketzer in Konstanz verbrannt worden. Zwinglerstadt Zürich tut darum mit einer Veranstaltungsreihe am tschechischen Reformator erinnern. Die Reihe fängt morgen an und weil das der Jan Hus gelehrt hat, das hat sich noch nicht einmal auf dem Scheiterhaufen in Luft aufgelöst, sondern wird eben weiterhin gepflegt. Deborah Sutter hat mit dem Pfarrer von der Jan Hus Gemeinde in Zürich geredet.
Dass es in Zürich eine Jan-Hus-Gemeinde gibt, das geht auf einen Mann zurück, erzählt der Pfarrer und Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät der Uni Bern, der Zbigniew Garski.
Die Gemeinde, die wurde 1969 von dem tschechischen Humanist Přemysl Pitr gegründet.
Der Přemysl Pitr, das ist ein Theologe und ein Humanist. Er hat in Prag ein Kinderheim gehabt, wo er während dem Zweiten Weltkrieg auch jüdische Kinder aufgenommen hat. Nach dem Krieg, in den 50er Jahren, hat er dann vor dem kommunistischen Regime müssen flüchten und ist über Deutschland in die Schweiz gekommen. Und hat 1969 eben die Jan-Hus-Gemeinde gegründet. Gut 10 Jahre später ist er dann gestorben. Der Jan Hus, der ist etwa 1370 im heutigen Tschechien auf die Welt gekommen, war ein katholischer Priester und Gelehrter. Eine Zeit lang war er auch Rektor an der damals berühmten Gallus-Universität im heutigen Polen.
Was bei ihm bedeutend ist, er hat alle Stände erreicht. Also er hat nicht nur Kollegen von der Universität, er konnte nicht nur die erreichen, sondern auch die bürgerliche Schicht, die Laien, auch die Adligen. Und die Unterstützung war von daher sehr breit in Tschechien.
Aber obwohl er so unterstützt wurde, ist er 1415 während dem Konzil von Konstanz als Ketzer verurteilt und verbrannt worden. Das Konzil hat man einberufen, damit wieder ein bisschen Ordnung herrscht in der Kirche. Weil damals haben zeitweise bis zu 3 Päpste darum gestritten, wer jetzt der wirkliche Chef sei. Das Konzil hat also gefunden, der Jan Hus sei ein Ketzer. Warum eigentlich?
Er hat natürlich die Kirche als Institution in Frage gestellt mit seiner Theologie. Aber das wäre an sich noch nicht so schlimm. Schlimm war, dass er nicht widerrufen wurde.
Er hat nicht widerrufen. Und zwar mit dem Argument, dass man Gott mehr muss folgen als den Menschen.
Weil der eben dem Christus mehr gehorchen muss als der Kirche oder einem irrenden Papst oder einem irrenden Konzil.
Und, so sagt es Zbigniew Garski, erst wegen seinem Tod sagt der Jan Hus berühmt. Weil theologisch sagen nämlich nicht so radikal oder originell wie zum Beispiel der Martin Luther. Im Hus seine Theologie können wir mit einem Wort zusammenfassen.
Das ist das Ideal der Wahrheit. Und was bei Hus wichtig ist, das ist, dass die Wahrheit für ihn ist nichts Abstraktes. Es ist was, was gelebt werden muss und das ist, was bei Hus besonders ist. Weil er macht daraus selber eine Konsequenz, wenn er nicht in Konstanz widerruft.
Der starke Wahrheitsbegriff, den Jan Hus am Christus festmacht, der hat bis heute überlebt. Der Spruch «Veritas vincit», die Wahrheit siegt, ist auf dem Hoheitszeichen vom tschechischen Präsidenten zu lesen. Und sowieso ist der Jan Hus in Tschechien ein Nationalheld, der auch immer wieder von unterschiedlichen politischen Interessen instrumentalisiert worden ist. In Tschechien ist man also ein bisschen verrückt, wenn man ihren Jan Hus nicht im gleichen Atemzug mit dem Martin Luther und dem Huldrych Zwingli nennt. Gerade im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum, wo ab 2017 riesig gefeiert wird.
Aber ganz so verrückt muss man in Tschechien nicht sein, weil eben letzte Woche hat die Veranstaltungsreihe in der Stadt Zürich angefangen, die sich nur mit dem Jan Hus auseinandersetzt. Sie hören die Religionssendung Zwischenhalt am Samstagabend bei SRF 1. Und morgen Sonntag wird in Luzern der alljährliche Herbert-Haag-Preis für Freiheit in der Kirche verliehen. Und dieses Jahr geht der Preis an die Ethikprofessorin Regina Amicht-Quinn. Sie ist eigentlich eine 1A-Theologin, blitzgescheit. Trotzdem ist ihr zweimal die Berufung auf einen theologischen Lehrstuhl verweigert worden. Der Grund dafür könnte sein, dass sie sich in ihrer Arbeit vor allem mit dem Thema Körper und Sexualität beschäftigt. Beides Thema, wo sich die römisch-katholische Kirche damit nach wie vor schwer tut. Der Hans-Jörg Schulz hat mit der Regina Amicht-Quinn geredet.
Körper, Religion, Sexualität, das war das Thema Ihrer Habilitation, Frau Amicht-Quinn. Nun boomt das Thema Körper ja eigentlich seit den 1980er Jahren. In unseren Städten sind Fitnessstudios nur so wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Sie haben mal den schönen Satz geschrieben, gerade weil der Körper immer dünner werden muss, ist er eine Wachstumsbranche. Körper ist also Kult, Körper ist ein Markt. Warum haben Sie sich so intensiv für das Thema Körper interessiert?
Foucault sagt, der Körper ist der Nullpunkt unserer Erfahrung. Also das heißt, der Punkt in unserem ureigenen Koordinatensystem, von dem aus wir in die Welt gehen und überhaupt Welt verstehen. Insofern ist das grundlegend wichtig für unser Menschsein. Und wenn wir in die religiöse Tradition sehen, dann spielt der Körper entweder gar keine oder eine negative Rolle. Ich zitiere ja immer so gerne Plotin, über den sein Schüler und Biograf Porphyrios sagt, er war ein Mann, der sich schämte, im Leib zu sein. Drittes Jahrhundert nach Christus, also genau die Zeit, in der das Christentum sich als Religion konstituiert und natürlich diesen Einflüssen des Zeitgeistes ausgesetzt ist. Und Plotin war einfach viel konsequenter als wir sonstigen Philosophen, Philosophinnen. Also er hat es vermieden, von seinem Geburtstag zu sprechen, weil das ja dieser jämmerliche Tag des Eintritts der Seele in den Leib ist, und hat auch versucht, den Körper und seine Bedürfnisse so weit wie möglich zu ignorieren. Und das hatte zur Folge, dass am Ende seine Schüler ihn verließen, weil sein vernachlässigter Körper stinkend und eiternd alle abstieß. Und das ist die Zeit, in der Origenes sagt, Gott schuf die Welt und fesselte die Seele an den Körper zu ihrer Bestrafung. Das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und wenn Sie jetzt sagen, Körper ist Kult, es ist in einer medialisierten Gesellschaft völlig klar, dass der Körper, nicht wie der Geist bei Plotin oder die Seele bei Origenes, ist der Körper, der zählt. Und es ist das Körperdesign, das zählt. Also wir sind nicht mehr auf den Körper als Schicksal angewiesen, also der halt bei dem einen ein bisschen besser und bei der anderen was schlechter ist, sondern wir müssen ja dran arbeiten. Da gibt es ja eine Verpflichtung, an diesem Körper zu arbeiten. Das hat auch noch eine Genderfrage. Das ist für Männer eher ein funktionales Design, für Frauen ein ästhetisches Design. Und gleichzeitig sehen wir, dass diese beiden Strömungen, also eine körperverachtende Strömung, die aus einer ganz bestimmten christlichen Tradition rührt, und eine den Körper ins Zentrum setzende zeitgenössische Strömung ganz ähnlich sind. Ja? Also die Praktiken ähneln sich. Wir sehen natürlich in der Kirchengeschichte, in der Frömmigkeitsgeschichte, Praktiken des Fastens, der Selbstgeißelung, der Abtötung, und das wird halt heute als Diät und Fitness bezeichnet. Wobei eben Diät oder Askese nicht körperfeindlich sein muss, das muss man vielleicht dazu sagen. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass ein zeitgenössischer Körperkult dem viel ähnlicher ist, was wir in so einer christlichen Tradition haben, als man auf den ersten Blick annimmt und als auch die Menschen, die da in diesen Anbetungsstrukturen verhaftet sind, selbst wissen. Ich halte das Ganze nicht für christlich.
Doch nochmal nachgefragt, warum muss man denn über Dinge wie Körper und Sexualität überhaupt theologisch reden?
Wenn Religion für den Menschen da ist, dann geht es darum, den Menschen als Menschen in der Ganzheit seines Lebens ernst zu nehmen. Sonst können wir auch nicht von Gott reden.
Sie sind mit dieser Einstellung schon, sagen wir, zweimal in der katholischen Kirche auf die Nase gefallen. Sie sind zweimal als Professorin in der Berufung auf Platz 1 gewesen, sind dann ohne Begründung, wie das immer so passiert, übersprungen worden. Sie haben wahrscheinlich mit dem Thema Sexualität eine Kiste aufgemacht, die die Amtskirche lieber geschlossen gehalten hätte.
Das kann man vermuten. Wie gesagt, ich habe ja keine Gründe bekommen. Bei der ersten Verweigerung des Nihil Obstat ging es in einem Gespräch mit dem damals zuständigen Bischof dann darum, dass ich die erste Frau auf einem moraltheologischen Lehrstuhl gewesen wäre, was sicher auch eine Rolle spielt, und dass das ja nicht ginge, weil Moraltheologie vorwiegend Beichtpraxis unterrichten solle. So viel zu dieser Begründung. Bei der zweiten Verweigerung hat der damalige Bischof, jetzt Kardinal, mir vorgeworfen, von der Erfahrung auszugehen und nicht deduktiv zu argumentieren. Also das heißt nicht, das, was wir eben an Katechismen haben, einfach deutlicher zu erklären. Es ist jetzt halb amüsant, halb bitter zu sehen, dass derselbe Mensch inzwischen, wo sozusagen sich so die innerkirchliche Stimmung so ein klein bisschen wandelt, sehr ähnliche Dinge sagt wie ich damals. Aber ich kann ihm nur wünschen, dass er es auch glaubt.
Die Regina Amecht-Quinn, Ethikprofessorin an der Universität Tübingen, da im Gespräch mit dem Hans-Jörg Schulz. Sie bekommt morgen in Luzern den Herbert-Haag-Preis. Der Preis tut die Menschen auszeichnen, die sich für Freiheit in den Kirchen einsetzen.
Cannot wait for long. We reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender. Smile into the fear and let it pass. Time just carries on, and all that she thought was wrong is pure again. You can't hide forever from the thunder. Look into the storm and feel the rain.
Er ist vielleicht der berühmteste Sohn von der Zürcher Oberlandgemeinde Feraldorf gewesen, der Heinrich Bachhofner, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. 12 Jahre lang war er als Sekundarlehrer zu Feraldorf tätig gewesen und dann 7 Jahre zu Zürich. Und dort hat er als neu gegründeter evangelischer Lehrerseminar geführt und hat sich vor allem auch einen Namen gemacht als treibende Kraft bei der Gründung der Epilepsie-Klinik in der Limmatstadt. Der Ort Feraldorf liegt in der Ebene zwischen Pfäffika und Ilnau und war ursprünglich ein Strassen- und ein reines Bauerndorf. In den 60er Jahren ist dann intensiv gebaut worden und Feraldorf hat sich zu einer Agglomerationsgemeinde von der Stadt Zürich und Winterthur entwickelt, mit bereits mehr als 6'000 Einwohnern. Und gleichzeitig ist im Nordosten vom Dorf eine wichtige Industrie- und Dienstleistungszone entstanden, wo heutzutage mit über 300 Betrieben mehr als 3'000 Arbeitsplätze angeboten werden. Die Anfänge der lokalen Kirchengeschichte gehen ins erste Jahrhundert zurück. Die Urkirche wird im 9. Jahrhundert zugeordnet und im Laufe der Zeit hat man natürlich in das Gotteshaus immer wieder renoviert, verändert und erweitert. Und das heutige Gebäude wird vor allem durch die Umbauten im früheren letzten Jahrhundert bestimmt. Eine Feststellung von 1912 sagt dazu: Die Kirche hat nichts an bodenständiger Wirkung eingebüßt, an Form aber bedeutend gewonnen. Im stämmigen Käsebissenturm hängt seit 1911 ein neues fünfstimmiges Glüt und auf der mittleren Glocke kann man den Spruch lesen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Thank you.
Heute haben wir die fünf Glocken von der reformierten Kirche Veraltdorf im Zürcher Oberland gehört, die den Sonntag eingeläutet haben. Und somit ist das auch der Schluss der heutigen Sendung Zwischenhalt hier bei SRF 1. Siebte Nachrichten erwartet und hinterher Kinder und Jugend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.